Kommen wir gleich mal zum ersten Teil des Interviews. Ich hatte Sebastian und Robert von den Part-Time Scientists auf dem Linux-Tag in Berlin vor die Mikrofone bekommen und fragte erstmal Sebastian, also die wollen auf den Mond fliegen und worum es dann geht später. Ich fragte Sebastian erstmal, was denn so seine Aufgabe bei den Part-Time Scientists ist.
Also ich bin Mitglied bei den Part-Time Scientists. Wir sind halt das erste offiziell registrierte deutsche Team bei dem Google Lunar X-Prize. Ich bin zuständig für die Community-Arbeit und halt wenn irgendwo auf einer Website oder in einem Forum irgendwo was von uns steht, dann sind die Chancen relativ hoch, dass ich das geschrieben habe.
Was ist Lunar X-Prize?
Und zwar hat Google sich da bei der X-Prize Foundation mit eingeklinkt. Die haben seit langen Jahren, machen die halt Wettbewerbe, die haben halt sehr tiefe Taschen. 2004 war so das berühmteste, das wird bestimmt jeder kennen, den Ansari X-Prize. Damals ging es darum, dass man innerhalb einer Woche dreimal mit einem selbstgebauten Vehikel die äußere Erdatmosphäre erreichen soll. Das hat ja der Burt Butan gewonnen, der jetzt bei Virgin ist, ne? Das ist ja von Richard Branson, die Virgin Galactic gegründet hat. Also so das berühmteste auf jeden Fall, die haben das damals gewonnen. Und jetzt ist halt so der nächste Schritt Richtung Weltraum, den die da machen, halt der Lunar X-Prize. Darum geht es dann halt, einen Rover zu konstruieren, den sicher auf den Mond zu bringen, was natürlich ziemlich schwer ist. Und wo er dann einige Sachen erledigen muss, damit das als Erfolg gilt. Das sind dann 500 Meter zu fahren, sich selbst zu filmen auf dem Mond. Also mindestens ein Drittel des Rovers muss zu sehen sein auf dem Mond in einem HD-Stream. In einem HD-Stream 1080p muss das auf die Erde gestreamt werden, damit das als Erfolg gilt. So, und dann gibt es noch Bonuspreise, zum Beispiel Apollo 11-Film oder andere Points of Interest. Da gibt es ja genug Schrott, der da auf dem Mond gelandet ist. Und wenn wir den halt filmen, gibt es halt so nochmal 5 Millionen Euro drauf oder so. Also wenn man das schafft, kriegt man 30 Millionen US-Dollar.
Und wenn das mehrere Teams schaffen, was ist dann?
Das schafft nur der Erste, also der kriegt die Kohle. Es gibt auch einen zweiten Preis, das sind dann halt ein bisschen weniger Kohle.
Okay, ihr müsst also schnell sein. Die Zeit sitzt euch im Nacken?
Die Zeit sitzt genau. Es geht. Deadline ist der 31.12.2014. Da wird dann geguckt, ob es verlängert wird, ob das Preisgeld gesenkt wird.
Also in 5 Jahren sowas auf die Beine zu stellen, stelle ich mir nicht so einfach vor.
In 5 Jahren, ja, vor allem der Preis, also wir haben davon vor einem Jahr gehört, da gab es ihn wahrscheinlich schon ein Jahr. Das war mehr so aus einer Laune heraus, hier so ein E-Mail geschickt, lol, guck mal hier, was die da Verrücktes machen. Und der Robert, was unser Teamleader ist, hat dann halt geguckt, ja, naja, guck mal, was brauchen wir denn da alles? Und hat dann angefangen, einen Plan zu machen und ist dann auf uns zugegangen. Also wir sind alle Schulfreunde und Bekannte von Jahren her. Und haben dann halt angefangen, da was aus dem Nichts herauszuheben.
Aber ihr seid jetzt sozusagen erster deutscher Teilnehmer. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr da jetzt also wirklich, wie soll man sagen, zertifizierter Teilnehmer seid?
Und zwar muss man sich da registrieren bei Google. Man muss halt ein Letter of Intent schreiben mit einem Konzept. Was hat man vor? Was ist man für eine Person? Was ist das für ein Team? Ist das eine Firma? Non-Profit? Irgendwas? Ja, dann prüfen die das und da muss man natürlich noch ein bisschen Registration Fees bezahlen. Und wenn man das alles gemacht hat, ist man dabei.
Was habt ihr da eingereicht? Welches Konzept hattet ihr schon vorliegen bis zu dem Zeitpunkt?
Ich würde jetzt mal ganz kurz übernehmen an der Stelle. Das technische Konzept, was wir damals eingereicht haben, basierte auf einem Verfahren, was sich Wakooning nennt. Das heißt, ursprünglich war mal der Gedanke, dass man das über einen Wetterballon machen könnte. Es gibt, ich weiß nicht genau, wann das ursprünglich entwickelt wurde, das Verfahren, dass man einen Ballon nimmt. Mit diesem Ballon würde man eine bestimmte Payload, also zum Beispiel eine kleine Rakete, auf eine bestimmte Höhe bringen, zwischen 30 und 48 Kilometer. Und von dort aus würde die Rakete ein Triebwerk zünden und würde sich selbst in einen sogenannten Low Earth Orbit hochbefördern. Das ist ein Verfahren, was irgendwo nach den 60ern mehrfach angewendet wurde, was auch gerne ich habe mitgekriegt, dass es in England sehr viel gemacht wird. Da gibt es eigene Societies, die sowas zum Spaß machen. Das ist halt so als Hobbyprojekt für die. Das sind so Bastler, die halt hingehen und sogenannte Halo-Ballons dann aufsteigen lassen. Also High Altitude, Low Orbit Objects. Und unser ursprüngliches Konzept war halt wirklich, dass wir diesen Rover mit einer Rakete, die theoretisch imstande wäre, zum Mond zu kommen, über dieses Verfahren da hochbringen. Das war aber was quasi einfach nur eine erste Idee war. Dann haben wir uns mit Leuten, also ich habe mir einen Zirkel an Leuten zusammengesucht, die ich einfach über die Jahre kennengelernt habe oder die ich aus Communities heraus kannte oder die mir empfohlen wurden. Insgesamt haben wir 3 Leute, die wirklich auch ein bisschen Physiker-Background haben, also einen ausgebildeten Physiker, jemand, der noch im Studium ist. Dann haben wir das mit dem auch durchdiskutiert und haben natürlich auch ein paar Engpässe erkannt bei diesem Konzept. Aber das war das erste Konzept, was wir eingereicht haben. Das muss man so sagen. Das war im September 2008.
Und jetzt hat sich aber herausgestellt, dass ihr es vielleicht ganz anders machen wollt, genau, oder?
Also wir haben uns in einer großen Runde natürlich am Anfang alle zusammengesetzt, haben uns überlegt, wollen wir das? Schaffen wir das? Wenn ja, wie? Und dabei sind wir dann natürlich auch einfach mal hingegangen und haben einfach mal ein bisschen Number Crunching gemacht, die Zahlen mal durchgerechnet und haben einfach festgestellt, dass es für dieses Raccooning gibt es mehrere Nachteile. Und zwar muss man bedenken, wenn früher so eine Verfahren angewandt wurden, stand fast nahezu unendlich Geld zur Verfügung. Für Firmen wie die NASA oder die ESA, da spielt Geld nicht so die Rolle. Und man muss eine Sache bedenken, Helium, was man für so ein Verfahren bräuchte, Helium oder Wasserstoff. Wasserstoff kann so ziemlich kein normaler Mensch handeln, ohne dass man sich damit selbst in die Luft sprengt. Und Helium ist was, das ist einfach momentan sehr teuer. Ich habe ein bisschen angefragt bei großen Firmen und die benötigte Menge Helium wäre exorbitant groß, weil man muss überlegen, dass man, ich glaube, mit einem Liter Helium nur 3 Gramm ein paar Blatt Papier anheben könnte. Das heißt, man kann sich ausrechnen, wie viele zig Zehntausende Liter Helium man bräuchte, um eine Rakete, die wiederum den Treibstoff hat, um aus dem Low Earth Orbit in den Mond zu kommen, hoch zu befördern. Also es ist ein exorbitantes Zahlenspiel. Wir haben es damit durchgerechnet und sind drauf gekommen, dass wir damit eigentlich nichts sparen würden. Also mit demselben Energieverbrauch und vor allem mit deutlich weniger Geld könnte eine normale Rakete, die es hier jetzt schon gibt, zum Beispiel von Firmen wie SpaceX oder was die Inder einsetzen oder was halt das ehemalige Apollo-Programm verwendet hat, viel kosteneffektiver einfach gestartet werden von der Erde. Auch wenn hier die kinetische Energie natürlich, also Beschleunigungsenergie eine andere ist, weil man halt sich überbeschleunigen muss.
Okay, also ihr wollt jetzt mit einer normalen Rakete da hochfliegen, aber ich kann mir gar nicht vorstellen, dass so ein paar private Leute aus Deutschland, ja, recht jung noch an Jahren, jemanden bewegen können zu sagen, schick mir mal eine Rakete da hoch, dann muss man irgendwie Geld bezahlen. Dann muss man ja irgendwie ein paar Kilo haben, die man da in den Orbit schicken will und diese Kilos kosten Geld. Wo kriegt ihr das Geld her?
Das ist unser Ziel, das ist halt durch Sponsoren so eine Gelder einzunehmen. Also jetzt nicht nur allein, aber es ist im Prinzip die einzige Einnahmequelle, die wir haben. Man muss Folgendes sehen. Wir sind das, ich sag mal, das einzige bisher Non-Profit-Team bei diesem Preis. Alle anderen Teams haben einen gewissen Background im Bereich von großen Firmen, die auch teilweise Zulieferer oder direkt Luft- und Raumfahrt involviert sind. Das heißt, die haben verfügen über ganz andere finanzielle Mittel als wir. Um die Beschaffung von diesen Geldern, jetzt können wir natürlich nur darauf zurückgreifen, dass wir durch Firmen Gelder sammeln. Also, dass wir da halt Firmen überzeugen von unserem Konzept, auch durch Werbung und andere Maßnahmen, dass die uns halt die Gelder zur Verfügung stellen und wir uns dann, ich sag mal, wir nehmen ja keine eigene Rakete, so ist es nicht. Soll keiner denken, dass wir da eine Rakete irgendwo hinstellen in Pakistan und die dann starten lassen. Es ist schon so, dass wir uns dann bei einem Provider, davon gibt es einige jetzt neuerdings, das ist auch eine neue Tatsache, die es in den 60ern nicht gab, einkaufen würden. Und diesen Providern bezahlt man nach Kilogramm Payload halt ein gewisses Entgelt und die machen nichts anderes, als einen in einer bestimmten Höhe im Orbit rauszuschmeißen. Und von dort an muss man dann quasi selbst sehen, wie man weiterkommt.
Um welche Summen handelt es sich da?
Jetzt mal, das ist eine relativ unkonkrete Zahl, aber die ist im Internet auch immer wieder mehrfach durchgerechnet zu finden. Man sagt, dass ein Kilogramm ungefähr 10.000 Euro entspricht.
Und wie viel Kilo müsst ihr da hochschicken?
Das haben wir schon, kann man ungefähr vorhersagen. Unser Konzept sieht momentan vor, einen Rover zu verwenden, der ungefähr die Grundgröße von einem A4-Blatt hat und ein Gewicht hat, was nicht mehr als 5 Kilogramm überschreiten soll. Momentan liegen wir mit allen Planungen und auch den grundlegenden Designs, die wir schon gemacht haben mit Cut und Cam, liegen wir da noch drinne. Und das heißt, wir könnten mal sagen, Pi mal Daumen mit allem anderen Equipment, was man noch braucht, dass wir unter 50 Kilogramm liegen. Und dann kann man sich ja ziemlich leicht ausrechnen, was das kosten würde. Und dieses Geld müsste man dann halt zusammenbringen. Oder, was noch ein anderer Punkt ist, man kann natürlich auch versuchen, dass man das Ganze gesponsert kriegt. Es gibt ja genug Organisationen, die auch daran interessiert sind, irgendein Objekt auf den Mond oder ins All zu bringen. Sei es sowas wie AMSAT oder andere Organisationen, die halt einfach gerne, sagen wir mal, wissenschaftliche Experimente mit hochgebracht hätten. Da haben wir auch kein Problem damit, dass wir sagen, gut, dann nehmen wir halt 10 Kilogramm mehr mit, wenn es ein wissenschaftliches Experiment ist, was einen Nutzwert hat für jemand anders. Dafür zahlt er uns einen Teil der Startgebühr.
Weil euer Experiment hat ja erstmal keinen wissenschaftlichen Nutzwert oder hat es einen gesellschaftlichen Nutzwert? Welchen Nutzen hat das? Es ist für euch die Reputation, wir haben es geschafft und kriegen den Preis oder was ist da der Nutzen für die Welt?
Ja, der Nutzen der Welt ist, dass private Menschen das schaffen, dass nicht große bürokratische Agencies wie die NASA, wie die ESA da irgendwas machen, die vom politischen Vorgesetzten dann Agenda kriegen, sondern dass wir das alleine können. Ich und du von der Straße, wir können uns zusammentun mit genug Know-how, Willen und Startkapital geht sowas.
Mein Name ist Thomas Steinbrecher und ich sprach auf dem Linux-Tag dieses Jahr in Berlin mit den Part-Time-Scientists, mit Robert Böhme und dem Sebastian Rattay. Das sind die zwei Mitglieder, 7 Stück deutsche, junge deutsche Linux-Freaks, wollen da auf den Mond fliegen, nicht selbstständig, sondern die wollen da einen Rover hochschicken, wie es weitergeht. Ich fragte sie, wie kann so eine kleine Gruppe gegen diese großen Unternehmen wie ESA oder NASA anstehen, die doch jahrelang Übung haben mit Raumflügen und mit den Mondlandungen, die doch lange vorbereitet wurden. In den 60er Jahren das ganze Gemini-Projekt wurde in den 60er Jahren gestartet, um auf den Mond zu kommen. Da wurden die verschiedensten Dinge vorher getestet und so weiter. Ja, ich fragte ihn, wie wollt ihr die Erfahrung der großen Raumfahrtunternehmen denn aufholen? Und hier die Antwort.
Man muss eine Sache bedenken. Die Mondlandung ist jetzt fast 40 Jahre her. In der Zwischenzeit hat sich sehr viel getan von der technischen Entwicklung. Wenn man jetzt mal vergleicht, die komplette Computerlogik, die das damalige Apollo-Programm hatte, entspricht ungefähr so der 2- bis 3-fachen Leistung von dem, was ein C64 in den 80ern hatte. Und wenn man jetzt heute überlegt, diese gesamte Rechenleistung aus den 60ern könnte man quasi heute in einem normalen iPod unterbringen oder einen MP3-Player einfach. Da muss man einfach sehen, dass es einen enormen technischen Fortschritt in diesen letzten 40 Jahren gab. Und dieser technische Fortschritt besteht aber auch darin, dass dieses gesamte Wissen, was auch schon die NASA sich hart erarbeitet hat, mit diesem ganzen Try-and-Error-Prinzip, auch zur Verfügung steht.
Aber die Bänder von der Mondlandung sind doch verschütt gegangen.
Das ist eine andere Tatsache. Aber ich sag mal, die Physik dahinter ist ziemlich gut dokumentiert. Gerade was so eine Umlaufbahn und Orbits betrifft und Anziehungskräfte, da ist doch ziemlich viel an Informationen da, worauf man zurückgreifen kann.
Also, die Situation auf dem Mond, jetzt, wenn man da hinkommt, man weiß ja erstmal nicht, was einen erwartet, aber ihr meint, man hat schon so viel Wissen heutzutage über die Situation auf dem Mond, dass man vorhersagen kann, wo und wann die Landung stattfinden muss, um mit so einem kleinen Fahrzeug dann da auch effektiv fahren zu können. Also diese 500 Meter wenigstens.
Ja, das kann man sagen, weil also die ursprünglichen Missionen hatten ja gar keinen richtigen Background, wie die Mondoberfläche aussah. Da wurden normale Fotoaufnahmen gemacht, quasi on board entwickelt und dann in relativ sehr schlechter Qualität zu Erde übertragen. Man hat ungefähr gesagt, da wollen wir runter. Heutzutage gibt es sowas wie die Clementine Map. Ich glaube, eine Sonde war das, die einmal den Mond ein paar Mal umkreist hat. Sehr hochauflösende Karte. Das ist sowas wie Google Earth für den Mond. Und durch die alten Missionen und diese Map, dadurch weiß man, dass zum Beispiel am Äquator um den Mond herum, dass da zum Beispiel die Bedingungen relativ ideal für eine solche Mondmission sind. Man kann sich dort auch relativ genau so einen Punkt rauspicken, wo man sagt, da könnte man diese Mission durchführen.
Aber rein von der Flugtechnik her, ist es auch möglich, auf diesem Äquator zu landen? Oder es gibt ja nur bestimmte Bereiche, die man überhaupt anfliegen kann.
Ja, das stimmt. Also es gibt bestimmte Bereiche, die sind aber eigentlich nur dadurch definiert, ich sag mal, welche Verfahren man verwendet, um zu landen. Im Prinzip, da der Mond ist sogenannt auch nur ein Himmelskörper, ist es eigentlich egal, ob man, also technisch jetzt von der Landung her gesehen, ist es egal, ob man am Pol oder am Äquator landet. Es gibt nur viele technische Kriterien, die absolut dagegen sprechen, am Pol zu landen. Man muss einfach sich die Mondoberfläche vorstellen. Das ist ein relativ feiner Staub. Und am Äquator hat man halt sowas wie, ich will nicht sagen Sandstrand, aber einen extrem feinen Staub. Eine Staubschicht, die sehr weich ist. Und an den Polen hat man eine extrem zerklüftete Landschaft. In dieser Landschaft, die am Pol ist, da würde unser Rover wahrscheinlich eben mal in irgendeiner Spalte verschwinden. Mal abgesehen davon, dass an den Polen gar keine Solarenergienutzung möglich ist. Weil dort quasi fast permanente Mondnacht herrscht. Mondnacht herrscht nicht direkt. Es ist zwar Licht da, aber man muss jetzt wirklich einfach so ein paar Sonderkriterien bedenken, die auf der Erde nicht zutreffen. Der Lichteinfallswinkel auf den Mond am Pol ist so schlecht, dass es mit einem Solarpanel nicht einfach möglich wäre, dadurch Energie abzufangen. Das heißt, man würde wahrscheinlich von irgendeinem Krater verdeckt werden und es würde einem der Strom ausgehen, bevor man nur ein Signal senden könnte. Also es ist schon relativ definiert, wo man runterkommen müsste. Und wenn man sich auch anguckt auf dieser Clementine-Map, sieht man auch, alle Missionen, eigentlich die bisher gab, waren immer nur um den Äquator herum. Was auch wiederum gut zu den anderen Bedingungen passt von dem Wettbewerb, weil man soll ja jetzt quasi auch ein Foto von einem Point of Interest machen. Und die sind halt alle am Äquator.
Wie viele Points gibt es denn da auf dem Mond? Habt ihr eine Liste, wo ihr denn oder welchen wollt ihr denn ansteuern?
Wir haben uns unter anderem halt auch für den Äquator entschieden, weil da halt so viele von diesen Point of Interest sind. Da gibt es eine Ecke, da war Apollo 12, ich glaube Surveyor, schlag mich tot. Also da gibt es so ein Dreieck, also das kann man auch auf dieser Google Moon Map sehen. Es ist ein 14 Quadratmeter Gebiet, wo halt 3 Mondmissionen gelandet sind, beziehungsweise eine gebruchlandet. Und da haben wir doch relativ gute Chancen, das so in etwa zu treffen und da ein Foto von zu machen.
Ihr seid euch auch bewusst, dass ihr da noch was findet? Sandstürme soll es ja auf dem Mond geben, dass da was verschüttet worden ist oder Einschlag von äußeren Ereignissen?
Ja, das ist eine Sache. Technisch ist es so, dass es ja bestimmte Regeln gibt in diesem X-Preis, die das genau definieren. Und ein Punkt ist halt, wir müssen im Prinzip nur nachweisen, dass wir an diesem Ort sind. So, man kann halt durch bestimmte Verfahren, auch wenn es zum Beispiel Bestimmung von Sternenkorrelation und so weiter ist, nachweisen, dass man jetzt genau an diesem Punkt auf der Mondoberfläche steht. Und wenn das der Punkt ist und man macht ein Foto und man findet dort halt nichts, zum Beispiel am Apollo-11-Landeplatz, warum auch immer, weil halt irgendwas verschütt gegangen ist.
Oder gar nichts da war.
Oder sowas, dann ist es halt einfach auch ein Nachweis. Dann hat man halt ein Bild runtergeschickt, wo man sagt, man war genau an dieser Stelle, hat dort nichts gefunden. dann ist das halt eine Aussage. Und wenn Google das bestätigt, okay, wir haben nachgeguckt, ihr habt recht, ihr standet wirklich an der Stelle, da hätte was sein müssen, dann ist es auch erfüllt.
Ah ja, so sieht's aus.
Also es ist nicht so, dass wir den ganzen Mond abgrasen müssen nach irgendwas, was vielleicht nicht da ist.
Aber kommen wir mal zu ein paar technischen Einzelheiten oder Feinheiten an der ganzen Sache. Der Mond ist ja nun nicht gerade eine Erdatmosphäre, also ist ja nun komplett anders. Wir haben dort ganz andere Temperaturverhältnisse. Das Gute ist ja, der Mondtag ist ja etwas länger, dafür auch die Mondnacht auch. Ungefähr 14 Tage, ne? Geht so?
14,5 Tage ungefähr.
14,5 Tage ist so ein Tag lang und da herrschen dann Temperaturen über weit über 100 Grad Celsius und in der Nacht weit unter 100 Grad Celsius. Ja. Wie wollt ihr das realisieren? In der Vergangenheit, die Sachen, die Russen haben da wohl immer irgendwelche zerfallenden Atome mitgeschickt, die dann die Wärme gespendet haben. Aber an solche, wie soll man sagen, besonderen Materialien kommt ihr ja nicht ran. Wie wollt ihr das realisieren, dort diese Temperaturunterschiede zum Beispiel zu überwinden?
Also was die Russen und was die NASA gerne verwendet haben, oder generell fast alle Agencies, weil die an solche Materialien rankommen, sind sogenannte RTG-basierte Energiequellen. Die haben halt den riesen Vorteil, dass sie einerseits fast unendlich Strom liefern, ab einem bestimmten definierten Level für, sagen wir mal, 90 Jahre und gleichzeitig aber auch Wärme bereitstellen. Das hat halt den riesigen Vorteil, man kann auch diese Mondnacht wunderbar mit Wärme und auch Strom überstehen, ohne dass man da jetzt Probleme bekommt.
Also RTG-Batterien sind so
RTG Batterien sind Radionuklid-Batterien, das genau, ist mit also Radioisotopenmaterial. Das sind natürlich definitiv Dinge, die wir als Privatmann nicht einsetzen können, wo man auch sagen muss, dass die auch sehr umstritten sind, also... Es ist so, dass die NASA schon sehr oft Ärger bekommen hat von Leuten in den USA, die versucht haben zu klagen, dass die NASA sowas nicht mehr verwenden darf, weil man halt Sorge hatte, was passiert, wenn ein Satellit, der eine RTG-Batterie hat, wieder auf die Erde fällt. Sagen wir mal, jetzt aus dem wissenschaftlichen Standpunkt her würde ich behaupten, es würde nicht viel passieren, aber es gibt halt diese Bedenken, dass es sowas passieren kann, weil einfach eine RTG-Batterie ist eigentlich eine ziemlich fixe Komponente, die nicht wirklich auseinanderfallen kann. Aber es ist eine eigene Thematik.
Okay, die Wissenschaft hat sich öfter schon mal geirrt, ne? Das kann ja.
Das stimmt. Was der Punkt ist für dieses Überstehen der Mondnacht und des Mondtages, das hängt einfach von dem Equipment ab. Also diese bestimmte technische Komponenten sind definitiv für den Privatmann nicht verfügbar. Aber es gibt doch schon einen größeren Bereich, an den man herankommen kann. Jetzt mal grundsätzlich gesprochen, also für Komponenten, also PCB-basierte Komponenten, zum Beispiel SMD-Bausteine, da braucht man, gibt es eine sogenannte High-Wheel-Zertifizierung. Man kann im Prinzip jeden Baustein, den wir normalerweise kennen, den wir auch benutzen auf Platinen, Embedded Hardware zum Beispiel, könnte man auch High-Wheel-zertifiziert herstellen lassen. Dafür gibt es eigene Hersteller, die genau sowas tun, für NASA und Co. Das sind dann zum Beispiel Texas Instruments und das ist auch der Grund, warum Texas Instruments einer unserer Sponsoren ist, gerade aus diesem Grund. Dass wir halt definitiv hingehen können und bestimmte Platinen, die wir haben, einfach als High-Wheel-Komponenten basiert fertigen lassen können. Also, wir entwickeln sie momentan mit normalen Komponenten.
Wir benutzen übrigens das Beagleboard hier, also von den Herren, die direkt hinter uns stehen.
Hier, wir stehen hier direkt von gegenüber von Texas Instruments übrigens, ne? Die also dann hier mit auf den Mond fliegen. Spätestens in 5 Jahren werden wir es wissen. Und diese Zertifizierung heißt, diese Materialien überstehen Temperaturen über 160 Grad und überstehen auch Temperaturen unter 160 Grad minus. Ich meine, das kann ja dann nicht mehr mit normalen Lötzinn gelötet sein oder so.
Genau, die Materialien sind was sehr Besonderes. Und zwar zum Beispiel, sagen wir mal, man würde einen Baustein nehmen. Jetzt, was zum Beispiel Texas Instruments sehr gerne verwendet, ist die OMAP-CPU. Das ist auch das, was im Beagleboard, was quasi der Kern des Beagleboards ist, ist die OMAP-CPU. Und die OMAP-CPU würde für High-Wheel-Zertifizierung zum Beispiel einfach aus Keramik hergestellt werden. Das ist also nicht mehr das normale Verfahren. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht genau, welches Material sie jetzt verwenden dafür. Aber in dem Fall wäre es halt ein keramikbasiertes Verfahren. Und man muss auch sagen, dass das PCB kein normales PCB ist, weil das sind alles Dinge, die würden einfach eine so starke Temperaturschwankung nicht überstehen im Normalverfall. Was wichtig ist, man darf eine Sache nicht vergessen. Das ist auch bei der High-Wheel-Website von TI sehr gut beschrieben. Das Problem ist gar nicht eigentlich die Temperaturschwankung. Man muss überlegen, normale SMD-Bausteine, die werden ja zum Beispiel, werden bei bestimmten Verfahren, wenn die zum Beispiel gebaked, wie man das nennt. Dabei müssen die teilweise im Ofen für 24 Stunden bei irgendwie um die 200 Grad liegen. Da sind sie zwar ausgeschalten, aber ich will nur damit andeuten, dass diese Bausteine sowieso normalerweise meistens bis plus 125 Grad spezifiziert sind und in den Minusbereich meistens nie getestet werden. Der eigentliche Grund, warum es High-Wheel-Zertifizierung gibt, ist die Strahlung im Weltall. Die ist natürlich, weil es dort keine Atmosphäre gibt, um einen deutlichen Faktor höher. Und es treten dort, ich weiß jetzt leider nicht den genauen Fachbegriff, der ist sehr gut auf der High-Wheel-Website, es treten dort so unerwartete Effekte, wie Texas Instruments bezeichnet, auf, dass einfach wirklich auf einem sehr, sehr kleinen atomaren Level bestimmte Strahlenteilchen in der CPU, ich sage mal, ein Bit kippen und diese CPU dann quasi in einem Knall selbst sich zerstört, weil einfach bestimmte Kurzschlüsse entstehen in Transistoren. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr kleiner Level, wo das passieren kann. Bei diesen NPN-Übergängen zum Beispiel kann es passieren, dass solche Übergänge überbrückt werden von Strahlungsteilchen. Und das kann man durch spezielle Fertigungstechniken verhindern.
Also da dringt keine Strahlung in den Chip sozusagen.
Sie kommt nicht bis ein, aber sie schädigt ihn nicht, weil er aus einem anderen Material besteht als ein normaler Chip hier auf der Erde.
Also es ist kein Siliziumchip in dem Fall.
Genau.
Woraus sind die dann?
Ich weiß, dass einige der High-Wheel-zertifizierten Materialien ist auf jeden Fall keramikbasiert. Also ja, müssen jetzt nicht für alle zutreffen, weil es gibt da viele Hersteller.
Also keramische Halbleiter.
Ja. Man muss auch sagen, die ersten Mondrover, die ja hochgeschickt wurden von NASA und von Russland in dem Fall, die hatten die Röhrentechnik noch verwendet. Und Röhrentechnik ist gegen sowas generell, ich will nicht sagen völlig unempfindlich, aber schon großteils immun gegen solche.
Okay, die Sockel müsste man auch noch aus Keramik bauen, aber das haben die damals, glaube ich, gemacht.
Das sind auch noch Dinge, die man da bedenken muss. Es gibt wirklich technisch sehr, sehr viele Raffinessen bei DIS. Und das ist aber das, was uns so reizt dabei. Das ist eine sehr große Herausforderung und das macht einfach Spaß, auch für sowas zu planen. Also dadurch ist es gerade interessant, dieser Wettbewerb, definitiv.
Die Part-Time-Scientists standen mir Rede und Antwort in Berlin auf dem Linux-Tag und ich löcherte sie noch mehr, was die Technik betraf. Also wie soll das Ding gekühlt werden, wie wird die Energie erzeugt, aber hört selbst, was sie dazu sagen.
Das ist eine eigene Thematik für sich, das hängt ein bisschen davon ab, wie man das ganze Konstrukt sich genau anschaut. Man muss nämlich auch eine Sache sehen, es gibt dieses generelle Verhältnis im Weltall von Licht und Schatten. Das ist auch das Problem, was Satelliten haben. Wenn ein Satellit, also sagen wir mal, ein Satellit ist jetzt irgendwie auf dem Weg von der Erde zum Mars, dann hat er auch das Problem, dass auf der einen Seite quasi die Sonne scheint und auf der anderen Seite ist Schatten. So, dann hat man auch das Problem, deswegen gibt es so einen gewissen, ich sag mal, Drall, den auch die Satelliten haben, dass so eine gewisse Drehung drin ist. Es muss man aber eine Sache bedenken. Man vergleicht das mit Verhältnissen, die auf der Erde gelten. Das trifft auf dem Mond so nicht ganz zu alles, weil auf dem Mond ist Vakuum. So, was ist denn der Hauptüberträger für Wärme? Das ist zum Beispiel die Luft. Und das sind Dinge, die gibt es dort nicht so. Deswegen müssen die physikalischen Faktoren sind
anders. Also ich kann auch keine Wärme abtransportieren, heißt es.
Man kann sie abtransportieren, muss es aber anders tun. So funktionieren ja auch RTGs. RTG-Batterien, die Radionuklidbatterien, funktionieren ja auch über den Abtransport von Wärme. Und das funktioniert dort auch. Aber das sind halt, wenn man sich da mal ein paar Bilder anguckt bei Wikipedia, kann man ja mal eingeben, dann wird man halt sehen, dass das ein ziemlich komplexes, ein Komplex nicht von der Technik, aber von Bauform her. Einfach für die Wärmeabgabe ist etwas größer. Also wie so ein Kugelfisch oder sowas könnte man das beschreiben.
Und wo wird die Wärme dann hingegeben, wenn ihr die Wärme da erzeugt?
Ja, ist schwer zu erklären. Also das müsste man jetzt wirklich mal so ein technisches Modell vor sich haben, um das mal zu zeigen. Also man könnte nur, wenn wirklich mit der Wärme ein Problem da ist, könnte man die Wärme nur von quasi dem einen Extrem ins andere Extrem übergeben, von dem warmen Teil zum kalten Teil.
Kann man nicht sowas da sich denken, die Wärme, die am Tag anfällt, zu speichern, dass sie in der Nacht dazu benutzt wird, um das Gerät warm zu halten?
Nee, das ist sehr unwahrscheinlich. Das ist auch generell das Problem, was man bei sowas hat, bei so einer Mission. Man hat relativ wenig Möglichkeiten, überhaupt irgendwas zu speichern. Man hat zwar am Tag sehr viel Energie zur Verfügung zum Beispiel, die durch die Solarzellen reinkommt, aber wo sollte man diese Energie speichern? Was sollte man damit machen? Wenn man sie in Akkus speichert, kann es einem passieren, dass diese Akkus, also ne, was heißt kann es passieren? Es ist eigentlich garantiert, dass diese Akkus nach 14,5 Tagen tot sind, weil einfach durch die Kälte sind diese Akkus natürlich noch viel schneller leer als sonst andere Faktoren noch auch dazu zu spielen.
Welche Prinzipien der Energieerzeugung? Gibt es dann reine Solarzellenenergie oder wie läuft das?
Das ist momentan unser Hauptansatz, weil es ist halt wie gesagt unwahrscheinlich, dass man an sowas wie eine RTG-Batterie rankommt. Höchstens man würde irgendjemanden finden, der einen wissenschaftlich fördert. Und sonst bleibt wirklich nur die Solarenergie. Also es gibt nicht viele Faktoren da oben. Es gibt zwar noch ein paar mehr, aber keine, die praktikabel sind.
Und wenn jetzt keine Akkus in der Nacht funktionieren, wie übersteht ihr die Nacht, wenn 14 Tage lang die Solarzellen tot sind?
Ja, das ist eine relativ, ich sag mal, simple Sache. Man kann sowas relativ brachial betrachten. Man kann einfach sagen, wir haben über Nacht, wir verlieren alle Daten. Wir lassen das Betriebssystem zum Beispiel, weil wir sind da sehr viel, was den Embedded-Hardware-Bereich anbetrifft. So, wir lassen das Basisbetriebssystem mit all seinen Konfigurationsparametern auf einen speziellen Festspeicher, der auch ohne Strom klarkommt. Dafür gibt es ja genug Verfahren, die gibt es auch High-Wheel-zertifizierte Festspeicher, das ist nicht das Problem. Und dann würde man im Prinzip diesen kompletten Rover abschalten und alle anderen Speichermedien verlieren definitiv ihre Inhalte. Das heißt, alle Videoaufnahmen, alles, was man so an zwischen, ich sag mal, neu erfassten Daten hat, würden verloren gehen. Man würde alle Komponenten abschalten, bis auf eine Komponente, die man nicht abschalten kann, die Solarpanels. Die Solarpanels verlieren einfach ungefähr, das hängt mal mit dem Lichteinfallswinkel ab. Am Anfang oder am Ende des Mondtages ist der Lichteinfallswinkel weit unter 30 Grad. Und dann gibt es irgendwo einen Punkt, je nachdem, was der Rover für eine minimale Betriebsenergie hat, da bricht einfach quasi die Grundversorgung zusammen. Da würde sich das Gerät abschalten. Irgendwann würde dann einfach der Lichteinfallwinkel so schlecht sein, dass er nicht mehr ausreicht, um den Rover zu halten. Und dann würde er aus sein. Die Zellen würden natürlich weiterhin Energie liefern. Das ist aber in einem Bereich, der ist 0, irgendwas. Da gibt es auch dieses Umgebungslicht. Also in der Mondnacht auf dem Mond ist quasi die Erde das hellste, was es am Himmel gibt. Aber das würde halt auch nicht ausreichen, um überhaupt irgendwas anzutreiben als Lichtquelle. Was man aber machen kann, wenn diese 14,5 Tage rum sind, kommt ja quasi die Sonne wieder. So, und die Sonne würde dann quasi wieder auf die Solarzellen scheinen. Und dann würde einfach dieser Energieeinfallslevel wieder steigen. Und irgendwann würde er diesen Punkt, den ich ursprünglich genannt habe, wo das Gerät ausgeht, wieder überschreiten. Das Gerät hätte wieder genug Energie, würde wieder hochfahren. Es wären zwar alle neu angelegten Speicherbänke leer, aber er hätte wieder sein Basisbetriebssystem mit seinen Konfigurationsparametern, könnte dann wieder Kontakt aufnehmen und kann dann wieder neue Sachen machen. Insofern ist es eigentlich so ein Verlustspiel, wo man einfach abwägen muss, dass man sagt, gut, wir verlieren nachts die Daten. Das Gerät ist zwar aus, aber es kommt halt am nächsten Tag wieder.
Und dazu braucht man natürlich auch ein sehr schlankes System, weil ihr müsst ja jedes Byte dort sparen. Mhm. Und dafür meint ihr, ist jetzt Linux zum Beispiel geeignet. Ja, ihr wollt dort auf diesem Gerät Linux betreiben.
Ja, das ist momentan unsere Planung. Das ist, wir verwenden momentan für die Entwicklung FPGAs von der Firma Xilinx. FPGAs sind quasi frei programmierbare Bausteine. Ich will jetzt nicht sagen CPUs, das ist das, wofür sie gerne verwendet werden, aber sie können viel, viel mehr. Wir werden auch sehr gerne an Universitäten eingesetzt. Und da gibt es auch sehr viele Fachbereiche, die sich nur mit dieser Thematik beschäftigen. Und von Xilinx, die FPGAs, die dort bereitgestellt werden, bieten zum Großteil für ihre Serien direkt schon, ich sag mal, Linux-portierte Kernel an. Und das sind halt auch, ich sag mal, native Kernel. Hängt davon ein bisschen ab, welche CPU-Architektur dort mitgeliefert wird. Meistens ist PowerPC. Das, was wir momentan verwenden würden, wäre auch ein PowerPC-basiertes System. Aber ja, es entspricht zum standardisierten Linux. Das heißt, es gelten quasi dieselben Grundsätze wie beim Embedded Development. Das ist quasi von der Entwicklung her, ich will es jetzt nicht vergleichen, aber es entspricht dem wie zum Beispiel dem Beagleboard oder OpenMoco-basierten Platinen. Es ist halt einfach ein angepasster Kernel, wo man sein eigenes System, ich sag mal, mit Komponenten wie BusyBox, und da gibt es eine relativ größere Anzahl an Tools drumherum. Dieser Bereich ist ja stetig wachsend.
Ja, Xilog ist ja eine ziemlich alte Firma, man kennt sie. Ist es da nicht angebrachter, sagen wir so, Maschinencode-basierte Programme da zu nehmen, um das ganz eng und klein zu machen?
Das ist ja schon, also halt, man muss eine Sache definieren. Ein FPGA ist quasi erstmal nichts. Es ist erstmal ein frei programmierbares, ich sag mal, ich will nicht sagen Register, ist auch fast nicht fachlich korrekter Begriff. Aber man fängt quasi an, seine eigenen Bausteine, NAND und XOR-Elemente zusammen zu programmieren. Und es ist aber nicht so, dass man das Rad neu erfindet. Ich gehe jetzt nicht hin und programmiere mir meine eigene CPU. Da liefert halt Xilinx in dem Fall halt schon fertig, ich sag mal, Templates mit. Und dann muss man sich anschauen, dass dieser Baustein hat eine gewisse Anzahl an Registern, die man programmieren kann. Und dann sieht man jetzt, okay, ich sag mal, diese CPU mit diesem Schaltkreis und dem Funktion würde dort reinpassen. Dann wird die dort in einer Programmiersprache VHDL genannt, wird das Ganze programmiert. Das wird dann zusammengetan und wird dann auf diesen Chip geladen. Und dieser Chip erfüllt dann diese Funktion. Und das ist auch was, was auf dem Festspeicher gespeichert wird. Das ist zum Beispiel was, was nicht verloren gehen würde in der Mondnacht zum Beispiel. So, und das ist was, auf diesem System würde dann überhaupt erst dieses Linux implementiert werden. Das heißt, es ist wirklich extrem schlank. Also es ist eigentlich wirklich viel schlanker, als wenn man sich ein Maschinencode-Design vorstellen könnte, weil man quasi die Hardware auf ihrer tiefsten Ebene schon anfängt zu definieren. Und was man natürlich auch sagen muss, wir verwenden natürlich keine direkte Fertigplatine, wir verwenden halt eine selbstentwickelte Platine, wo wir jeder
einzelne Problem selbst beraten und so weiter. Probleme, wenn man in den Weltraum fliegt zum Beispiel, das ganze Schwingungsverhalten muss ja ganz extrem ausgetestet werden, also es dürfen ja keine Resonanzen irgendwo auftreten, also rein schon das Gehäuse, was ich so aus der Raumfahrt kenne, ist immer so ein problematisches Teil, da darf nicht symmetrisch sein, es dürfen keine Vierecke sein und so weiter. Wie geht ihr davor, wenn ihr einen Rover, der ja geradeaus und links und rechts fahren soll, man kennt das ja vom Auto her, das ist ein Quadrat, hat vier Räder. Wenn man über die Autobahn fährt und die Platten sind nicht gerade gut gebaut, dann gibt es Schwingungen und Resonanzen. Oder beim Wind gibt es auch Resonanzen. Wenn man durch den Weltraum fliegt, ist es ja noch viel extremer. Wie geht ihr daran, diese ganzen Sachen auszuschließen?
Da gibt es verschiedene Verfahren auch wieder. Also wie gesagt, es gibt super viele technische Raffinessen, die man überhaupt dabei bedenken kann. Der Rover an sich muss, bevor er überhaupt von irgendeinem Carrier da hochgeschossen wird, sage ich jetzt mal, bestimmte Tests unterziehen. Und da ist halt auch einer dieser Rütteltests bei. Da wird, ich glaube, 24 Stunden sind das, wird der Rover auf eine ganz spezielle Rüttelplatte geschnallt. Und dann wird er da 24 Stunden durchvibriert. Und wenn er bis dahin nicht auseinandergefallen ist, dann kann man sagen, dass er da oben alle Bedingungen übersteht. Und dafür gibt es natürlich verschiedenste Konstruktionspläne. Es gibt schon zig fertige Varianten und Konzepte, die man auch von der NASA kennt, die auch gut dokumentiert sind, gerade wie man sowas bauen kann. Man muss auch daran denken, es gibt nichts, das einen dazu zwingt, einen Rover wie ein Vehikel auf der Erde zu konstruieren. Dort herrschen halt andere Bedingungen. Das heißt, man ist nicht dazu verpflichtet, ihn, nur weil man sagt, man hat hier ein schönes Auto, viereckig zu machen. Man könnte ihn auch rund machen. Ich habe schon Vorschläge von Teams gesehen, die ein Konzept hatten, was, ich sag mal, schlangenförmig war und so weiter. Also da kann man sich auf der googlelunaxprize.com Homepage mal angucken, bei Teams selber, was die anderen Teams eigentlich alles für Vorschläge haben. Da gibt es wirklich sehr viele interessante und innovative Ideen.
Die schönen Mondbilder, die man uns angekündigt hat zu 40 Jahren Mondlandung von der NASA, sind ja nun doch verschwunden. Es gab ja im Vorfeld des Jubiläums ganz groß angekündigt, eventuell kommen da noch tolle originale Bilder, die nicht von einem Fernseher wie damals abgefilmt worden sind, aber leider nichts. Es wurde nur eine Hollywood aufgemotzte Version der alten Fotos, Bilder gezeigt. Okay, machen wir weiter mit dem Part-Time Scientist. Ich fragte sie, wie geht's nun weiter? Wer wird noch fürs Team gebraucht zum Beispiel? Wie ist der Geldrahmen des Projekts? Aber hört selbst.
Also auf part-time-scientist.com findet man uns und auf googlelunaxprize.com findet man die Competition. Xprize mit Z. Ja, wir sind halt erreichbar unter media@parttimescientist.com und ja, weiterhin für alle offen, die mitmachen wollen. Da müssen wir uns natürlich noch mehr beschäftigen mit dem Auswahlverfahren. Wer darf mitmachen? Wir können ja jetzt wirklich jeden Hinz und Kunst, der
ja eben, ne?
Tag, ich kann programmieren, kann ich mitmachen.
Welche Spezialisten sucht ihr denn eigentlich? Was fehlt euch denn im Team?
Es ist schwer zu sagen, was einem genau fehlt. Also man hat zwar eine gewisse Definition, aber man kann nicht sagen, ich hätte jetzt gern einen Raketenbauer, der mir genau diese Rakete da baut. Das ist halt schwer zu definieren, aber wir haben halt anhand der Zuschriften schon gesehen, dass es wirklich viele Leute gibt, die zum Beispiel auch interessant einfach Leute, die jahrelang für die NASA gearbeitet haben, wirklich auch Erfahrungen im Bereich solcher Missionen gesammelt haben. Und genau das sind auch Leute, die wir brauchen. Also da sind wir wirklich dankbar für solche Zuschriften, weil es einfach wertvolle Informationen sind. Es sind Leute, die schon mal praktische Erfahrungen damit hatten, die einfach schon so ein paar, ich sag mal, Dinge kennen, wo sie uns einfach warnen können, sagen, Leute, mach das nicht oder das ist keine gute Idee oder das wäre eine gute Idee oder das Konzept ist okay, ändert das. Wir haben auch schon Feedback bekommen, dass es teilweise auch andere Teams gibt, die gerade solche gute Hinweise nicht haben wollten. Also es ist halt, es ist immer ein bisschen unterschiedlich.
Und ihr seid, wie gesagt, das erste Non-Profit-Team, was bei Google jetzt bestätigt wurde.
Und das Jüngste.
Das Jüngste, ja, das sieht man. Das, ja, das kann ich mir vorstellen, weil ihr habt in der Raumfahrt ja bisher noch überhaupt gar keine Aktien gehabt. Also ist für euch auch ein komplett neues Thema oder warum kommt ihr jetzt da drauf? Ihr habt ja schon immer so ein bisschen mit der Raumfahrt geliebäugelt. Ich meine, jeder 6-jährige Junge will mal auf den Mond fliegen, aber das meine ich nicht.
Nee, wir sind halt Computer-Nerds und sind halt auch mit Sci-Fi aufgewachsen und natürlich hat man immer gerne in den Sternenhimmel geguckt und wo wir jetzt halt so die Möglichkeit haben, wo wir mal überlegt haben, die Technik gibt's, wir können damit irgendwas anstellen, wenn wir uns dahinter klemmen, dann wollen wir das machen.
Ja, das ist persönlich auch meine Lebenseinstellung. Ich denke, dass man eigentlich immer die Möglichkeiten hat, man muss sie nur nutzen. In dem Fall sehe ich es genauso, die technischen Möglichkeiten sind da. Sie sind definitiv besser, als sie es vor 40 Jahren waren, viel, viel besser. Und ich denke, man muss sie nur nutzen.
Okay, in der Vergangenheit hat man viel mit Geld gemacht.
Ja.
Ihr versucht es also mit wenig Geld zu machen, aber ich denke mal, so ein paar Millionen musste man schon als Budget aufbringen, um da hochzukommen. Oder welchen Rahmen, denkt ihr so, braucht ihr, um das zu realisieren?
Also wenn man es jetzt nach einem ganz klassischen Ansatz machen würde, haben wir mal durchgerechnet, würde man auf irgendwas zwischen 3 und 4 Millionen kommen für den billigsten Ansatz. Man muss immer eine Sache bedenken, die momentan billigste Mondmission, die es gab, ich weiß nicht, wann sie war, war von den Indern und die war, ich glaube, 82 Millionen Euro war die billigste. Müsste man bei Wikipedia nochmal nachschauen.
Muss vor 3-4 Jahren gewesen sein.
Ja. Die haben es aber auch einfach gemacht, sie sind einfach hingegangen und haben einfach komplett die Technik genommen, die die NASA in den letzten Jahren verwendet hatte, irgendwo 60er, 70er. Einfach quasi genau die gleiche Technik hochgeschossen. Die haben auch nicht viele Versuche gemacht. Dadurch war es sehr einfach. Die hatten einen Großteil Personalkosten, relativ wenig Try and Error. Das war genau auch so ein Beispiel dafür, weil man einfach schon auf das bestehende Wissen zurückgreifen konnte, egal wo jetzt Indien das her hatte. Das muss man auch sagen.
Also ist im Prinzip ja für so eine Mission das Preisgeld ja nichts im Prinzip. Ne? Also 5 Millionen gegenüber der billigsten Mission von 82 Millionen fällt ja fast nicht ins Gewicht, wenn man die dann gewinnt. Und 82 Millionen wollen mal aufgetrieben sein. Seid ihr so optimistisch, dieses Geld zusammenzubringen?
Naja, wir haben ja schon mal unsere Registration bezahlen können und wir haben auch schon einige Sponsoren an Land gezogen, zum Beispiel Texas Instruments und O'Reilly. Wir haben noch einige andere Sponsoren, da ist auch noch nichts Offizielles. Also was wir da für einen Zuspruch erhalten, wenn wir auf solche Leute zugehen, wo wir eigentlich gar nicht erwarten, dass die uns irgendwann mal zurückschreiben. Einfach nur, dass wir denen mal unsere Mappe hingeben mit dem gesammelten Wissen, was wir bisher haben. Und die fragen, Leute, habt ihr Lust, uns da irgendwie zu unterstützen? Und dann gehen da die Augen auf bei den Leuten und die wollen da mitmachen. Also die Erfahrung, die wir in den letzten paar Monaten da gesammelt haben, die lässt uns auf jeden Fall ganz optimistisch nach vorne gucken.
Man muss auch eine Sache sagen, was unsere Sponsoren angeht, sind wir technisch auch absolut offen. Das ist auch genauso wie mit unserem, ich sag mal, Helfern. Wir haben zwar ein technisches Konzept, was wir auch nicht direkt irgendwie als PDF-Datei auf unsere Homepage stellen, damit andere Teams da nicht von alleine profitieren können, aber zum Beispiel unseren Sponsoren gegenüber legen wir das komplett offen. Da haben wir absolut gar keine Probleme mit. Und das ist auch was, was, glaube ich, den Sponsoren positiv auffällt. Wir sind nicht diejenigen, die hingehen und irgendwie schöne Bilder, Render, Grafiken, sowas machen wir eigentlich gar nicht. Wir zeigen ihnen wirklich, was ist technisch der Stand, was wollen wir machen, wie sieht's aus, wie würde es funktionieren. Und die Leute, die dafür am besten zu begeistern sind, sind auch gerade Techniker, die in den Firmen, die wir dann als Sponsoren angesprochen haben, die auch da sitzen und wirklich begeistert sind und sagen, ja, das könnte funktionieren.
Wie viele Stunden investiert ihr neben eurer Arbeit? Ihr macht das ja nun, wenn man Non-Profit ist, ja neben der Arbeit. Ihr geht ja noch wirklich arbeiten, oder?
Ja, ja. Auch Vollzeit, das muss man auch so sagen. Also ich bin als Systemadministrator beruflich.
Aber ihr habt weder Frau noch Kind. Das ist wahrscheinlich
noch nicht
abträglich für so ein Projekt. Ich denke,
das trifft aber nicht auf alle von unseren Mitgliedern zu, das muss man auch sagen. Also wir haben viele Helfer, aber auch feste Mitglieder, die Frau und Kind haben und es trotzdem schaffen, halt mitzuhelfen. Also es ist nicht ein Kriterium, das ich jetzt einfach so sagen würde.
Und wie viel seid ihr momentan?
Immer noch 7.
Immer noch 7?
7 plus X.
Ihr seid nur 7 Leute?
7 feste Mitglieder, muss man sagen.
Und dann noch Helfer, die...
Genau, und die Helfer sind wirklich sehr vielzählig. Wir hatten ja, ich sag mal, eine versteckte Anmeldung. Ich weiß nicht, wie man es übersetzen soll. Aber wir hatten halt eine nicht offizielle Anmeldung bisher. Das war auf eigenen Wunsch. Weil ich eigentlich nicht wollte, dass unser Team quasi groß in den Medien ist, bevor wir diesen Step dieser Registration geschafft haben. So, und selbst bei dieser versteckten Anmeldung haben wir es schon geschafft, wirklich viele Leute zu begeistern für unser Projekt, die uns einfach geholfen haben, technisch mit Fachwissen. Also ob es Amateurfunker sind, da haben wir viel Zuspruch bekommen von Leuten, die uns geholfen haben bei Schaltungen, bei bestimmten Bauen von Antennen und einfach auch mit Wissen, sehr viel Wissen dabei geholfen haben. Und jetzt, wie gesagt, wo wir angemeldet sind, hat sich das Ganze nochmal um einen extremen Faktor verbessert. Also einfach von Helfern.
Okay, nochmal die Adresse, wo man sich melden kann, wenn man mitmachen will.
Part-time-scientists.com.
Part-time-scientists.com.
Ja.
Also ich hoffe, dass das jetzt auch vielleicht den einen oder anderen hier dazu bewegen wird, mit auf den Mond zu fliegen. Ich kann euch nur viel Erfolg wünschen und hoffe, dass ihr das so friedlich wie möglich über die Runden bekommt. Toi, toi, toi. Ja, danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Tschüss. Ja.